ich freue mich sehr auf diesen Abend. Er wird sehr spannend. Herr Lotter, wir kennen uns, wir haben uns das eine oder andere Mal unterhalten. Ich habe zwei Privilegien heute Abend. Ich habe das Buch schon gelesen und mein Privileg heute Abend ist, dass ich Fragen stellen darf. Normalerweise als Pressesprecher muss ich die Antworten geben, aber es haben sich bei mir viele Fragen ergeben. Ich habe Ihr Buch mit Vergnügen gelesen. Ich fand es sehr anregend, aber es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich muss ein paar Fragen stellen und Frau Bernhardt, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie jetzt schon mal eingeführt haben, weil wir sind schon in die Diskussion eingestiegen und ich kann Ihnen sagen, Wolf Lotter läuft heiß. Ja. Und das bei diesen Temperaturen. Ich freue mich sehr auf diesen Abend. Ich würde gerne mit ein paar Fragen auch Ihnen die Gelegenheit geben, sich vorzustellen, weil Sie kennen sich besser als jeder andere. Vielleicht kennt Ihre Frau Sie noch ein bisschen besser, aber ich versuche mal so ein bisschen Ihnen, liebes Publikum, und mir auch das Gefühl zu geben, wer hier bei uns sitzt. Herr Lotter, die Frau Bernhardt hat schon ein bisschen was über Ihren Werdegang gesagt, aber können Sie das ein bisschen präzisieren? Was machen Sie mit Ihrem Beruf und was macht Ihr Beruf mit Ihnen?
Das ist eine so umfassende Frage. Also zuerst möchte ich mal Danke sagen für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf und dass Sie gekommen sind. Aber das ist schon so eine umfassende kosmische Frage, dass es sehr, sehr lange dauern wird heute, schätze ich mal. Da sind wir mehr als die Vorgruppe von AC/DC, die wir bald hören werden. Im Grunde genommen, was macht der Beruf mit einem? Ich glaube, dass der Journalismus, das ist jetzt nichts Neues, sich nicht nur neu erfinden müsste, sondern überhaupt neu denken müsste. Und das ist schon mal was anderes, weil er nicht mehr funktioniert, so wie das mal war, als Geschichten erzählende Kategorie in dieser Branche. Deshalb habe ich mich immer so schrittweise davor zurückgezogen, wie ich mich übrigens ja aus dem Buchhandel auch zurückgezogen habe. Ich habe meine Lehrabschlussprüfung gemacht und habe dann keinen Tag als Buchhändler gearbeitet, sondern habe mir eingebildet, ich kann mit 18 als freier Schriftsteller leben. Und diese Illusion wurde noch genährt, dass sie relativ jung in Autorenvereinigungen aufgenommen wurde. Man kann das natürlich nicht. Ja? Also das ist sozusagen, um die Antwort kurz zu geben. Dann habe ich einige Jahre versucht, vom Schreiben zu leben und habe mich dann interessanterweise, obwohl ich immer jemand war, der so aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich kommt eigentlich und mich dafür interessiert habe, unsterblich in Computer verliebt, weil ich gesehen habe, was man mit denen machen kann. Und wir reden jetzt von den 80er Jahren. Und in diesen 80er Jahren war ein PC eine absolute Rarität. Und wenn man gesehen hat, was dieses Ding vermag, an fantasieanregender Arbeit zu leisten, und wie mühsam das dann alles war und geblieben ist, ja, was aber nichts tut, war es für mich die große Geschichte, sich mit dem zu beschäftigen, ist es auch geblieben. Also ich hänge bei aller Liebe für Bücher und Bibliotheken, hängt mein Herz nicht nur am Papier, sondern auch an dem, vor allen Dingen an dem, was man vermitteln kann. Und das kann man natürlich auch auf Daten sehr, sehr gut und auf Netzwerken.
Von Ihrer Frau weiß ich, dass Sie sich auch für Fotografie interessieren. Sie waren jetzt gerade oben auf der Dachterrasse, haben sich einen Eindruck verschafft von Stuttgart. Was würde Ihrer Meinung nach, was wäre angemessener, um sich einen guten Eindruck von Stuttgart zu verschaffen? Der Weitwinkel oder der Fokus?
Der Fokus, glaube ich. Interessant werden Städte immer dann, wenn man genau hinschaut. Das ist wie bei Menschen. Ja? Wir leben sowieso in einer Weitwinkelwelt. Ja? Also wir glauben, dass wir an diesem Punkt der Konsumgesellschaft, an dem wir sind, alles haben können und alles überschauen können. Und das ist beides falsch. Ja? Und dann kommt man halt drauf, dass es in Wirklichkeit nur funktioniert, wenn man sich auf Dinge konzentriert. Also man kann einen Klappentext lesen, man kann ein ganzes Buch lesen. Der Unterschied ist evident oder sollte evident sein. Und jetzt leben wir in Zeiten, ich greife jetzt hoffentlich nicht allzu weit voraus auf Ihre nächste Frage, wo jetzt die künstliche Intelligenz, die schwache künstliche Intelligenz, fälschlicherweise suggeriert, man könne sich auch das Wissen ersparen, weil es nur mehr eine Dienstleistung ist, und zwar eine natürlich Gratis-Dienstleistung. Und man müsse dieses Wissen nicht mehr erwerben und man müsse es nicht mehr mit seiner eigenen Erfahrung abgleichen und seinem kritischen Denken. Und das ist die eigentliche Katastrophe hinter dieser ganzen Geschichte, weil wir etwas konsumieren, was uns letztendlich am Leben erhalten kann, als Ökonomie beispielsweise. Das ist ja das, was ich nach der Computergeschichte gemacht habe. Ich bin Wirtschaftsjournalist geworden, habe mich eingelesen, eingearbeitet in Themen. Ich konnte sogar Bilanzen lesen. Ich glaube, ich kann es immer noch. Was relativ selten ist, auch unter Wirtschaftsjournalisten, damit darf ich durchaus prahlen. Und dieses Verständnis dafür, dass von nichts kommt, ja, hat sich in der späten Konsumgesellschaft verlaufen. Man glaubt, es geht alles, es ist alles for free. Man glaubt es nicht ganz wirklich vielleicht, aber jetzt diese Vorstellung, ich lasse mir meinen Text durch die KI schreiben und ich glaube der KI einfach, ist eine unfassbare Tragödie.
Wir kommen nachher noch zur KI. Ich möchte jetzt nochmal bei menschlicher Intelligenz bleiben und bei Erlebnissen, die ja auch in Ihrem Buch Konzerte eine ganz wichtige Rolle spielen. Wenn Sie jetzt heute Abend nicht hier sitzen würde, wo würde man Sie eher finden? Bei AC/DC hier in Stuttgart oder bei Taylor Swift in Gelsenkirchen?
Meine Güte, wahrscheinlich eher bei Taylor Swift, sage ich jetzt mal. Das entspricht also auch nicht hundertprozentig meinem musikalischen Geschmack, um ehrlich zu sein, aber AC/DC mit Verlaub schon gar nicht. Ich habe heute schon größere virtuelle Raufhändel gehabt mit sehr geschätzten Kollegen. Carlo Massala und ich kennen uns über das Internet ganz gut und er ist ein großer AC/DC-Fan und ich überhaupt nicht. Also als die auftauchten schon in den 80er Jahren, fand ich das furchtbar und ich habe gesagt, meine Güte, ich glaube der älteste, ich habe wirklich nichts gegen das Alte, ich bin selber alt, aber der älteste Teilnehmer dieser Veranstaltung ist 1944 geboren, der jüngste 1954. Und das hat natürlich schon also eine gewisse, ich würde schon sagen, Morbidität fast schon, ja, auf der Bühne. Und dass da 90.000 Leute kommen, fasziniert mich. Aber was hat das zu heißen? Ne? Ich meine, das sind 90.000 Herrschaften meines Alters mindestens, die sich da... Gut, wir wollen da gar nicht über die Gesundheitsdienste reden. Also ich wäre eher bei Taylor Swift.
Okay, aber gerade dieses sich im Rudel treffen zu Tausenden, zu Zehntausenden ist ja wichtig. Gemeinschaftserlebnisse sind wichtig. Jetzt würde mich noch interessieren, die haben wir, diese Gemeinschaftserlebnisse bei der UEFA Euro 2024 sehr häufig gehabt. Wo gab es denn mehr echte Gefühle? Beim Public Viewing mit 30.000 anderen oder eher zu Hause vom Fernseher? Wo waren die Gefühle echter?
Ja, also ich glaube, dass die Gefühle echter sind, wenn sie wirklich vor dem Fernseher sitzen und sich freuen, wenn ein Tor fällt und sie sind alleine, als wenn sie sozusagen sich diesem überbordenden Gemeinschaftsgeist hingeben, wo sie dann laut mitschreien, weil die anderen auch schreien. Das ist mir zutiefst zuwider. Das gebe ich zu, damit grenze ich mich ein bisschen aus. Aber ich halte es für wichtig, dass wir über so saloppe Begriffe wie die Gruppe hat immer recht, das Team ist immer richtig, die Gemeinschaft ist so toll und wenn alle schreien, schreie ich mit. Gründlicher nachdenken, gerade in diesem Land, gründlicher nachdenken und es nicht immer so glorifizieren. Das ist ja schrecklich. Schauen Sie sich das einmal auf den Rängen an, das ist ja nicht schön. Also ich gönne ja jedem sein Fußballspiel und dass er sich darauf freut, aber wenn ich mir den Nationalismus anschaue und auch die Gewalt, die dahinter steckt, ist das nicht mehr so toll. Warum muss man Innenstädte verwüsten, weil man sich darüber freut, dass man ein Tor geschossen hat oder sich ärgert, dass man keins geschossen hat? Das sind sehr... von mir wenig geschätzte Eigenschaften.
Nachvollziehbar. Wir haben Gott sei Dank das in Stuttgart wenig erlebt. Wir haben ausgelassene Stimmung erlebt, sehr fröhliche Stimmung erlebt. Dann kommen wir eher zum Thema Transformation. Das ist Ihnen wahrscheinlich noch ein bisschen näher als der Fußball. Damit Transformation gelingen kann, was ist da wichtiger? Die Tugenden einer schwäbischen Hausfrau oder Wiener Nonchalance?
Ich glaube beides nicht. Tut mir leid, beides nicht, weil das Modell der schwäbischen Hausfrau würde sozusagen genau auf das einzahlen, was man in der Transformation nicht macht. Ich bitte um Vergebung. Sparen soll man nämlich nicht. Ja? Und man soll auch nicht sozusagen ein Haus, den neuen Haushalt aufmachen. Der Haushalt ist super für unseren Haushalt, aber nicht für eine ganze Gesellschaft, für eine ganze Ökonomie. Da müssen wir anders denken, da müssen wir Innovationen, Investitionen suchen. Da müssen wir geradezu verschwenderisch denken, um nach vorne zu kommen. Und dann nützt es nichts, dass ich sage, wo kriege ich jetzt die Brötchen ein bisschen günstiger. Das hilft nichts. Ja? Das ist nicht die Lösung des Problems. Ich habe das immer beschrieben in diesem alten Beispiel, die griechische Haushaltsführung, die Erfindung immer noch im Kopf ist, ja? Wo man sagt, berühmten Fixed-Buy-Theorem, dass die Ökonomen immer sagen, es gibt einen Kuchen und den kannst du aufteilen. Und das ist Quatsch, das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Es ist nicht irgendwann einmal ein Kuchen von oben auf die Erde gefallen und dann müssen wir jetzt die Stückchen immer genauso aufteilen, sondern wir müssen lernen, backen zu lernen. Das ist der Punkt. Und das ist Ökonomie, Innovation, Wachstum und Fortschritt im positiven Sinn. Da gibt es ja auch einen negativen Sinn. Aber das ist der positive Sinn, dass wir alle hier heute sitzen können, im 8. Etage eines Hauses, das völlig durchtechnisiert ist und trotzdem nicht zusammenbricht, ist doch dem Fortschritt, dem menschlichen Fortschritt geschuldet und nicht dem Beibehalten dessen, was wir irgendwann einmal gehabt haben. Ja, und ich bin sicher, das Haus hält auch mich aus, mindestens noch so lang, bis die Veranstaltung durchhält.
Ich habe es Ihnen schon angedroht, ich werde Sie konfrontieren in dieser Sitzung, und zwar mit der Krone des menschlichen Fortschrittes mit der künstlichen Intelligenz. Und ich habe die künstliche Intelligenz mal gebeten, wie Wolf Lotter zu schreiben. Und sie beschäftigen sich in ihrem Buch mit Konformismus und das hat ChatGPT auch gemacht. Ich möchte mal Ihnen und Ihnen vorlesen, wie Wolf Lotter aka ChatGPT über Konformismus schreibt. Ich bin mal gespannt, ob Sie sich wiederfinden.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Und deshalb verklagen Urheber und auch Schauspielerinnen wie Scarlett Johansson zum Beispiel, deren Stimme nachgemacht wird, große Unternehmen, die das tun, weil sie glauben, dass menschliche Originalität und Eigenheiten und Texte und Bilder und Aussehen selbst und Stimmen keine Bedeutung haben und keine Urheberin und keinen Urheber. Und deshalb klingen sehr viele Dinge, die ChatGPT schreibt, so wie der das geschrieben hat, nachdem sie fragen, weil er sich's zusammenglaubt. Aber trotzdem glaube ich, was wir erkennen an dem Text, ist eine gewisse Redundanz. Ja, es wiederholt sich immer so ein bisschen. Ich habe gesagt, für mich, es hat sich ein bisschen verfeinert, aber im letzten Jahr klang das alles so wie amerikanische Marketingwerbung. Tupperware, vielleicht so ein bisschen Sektenwerbung, man wusste es nicht so genau. Wenn man sie abgefragt hat, hat man gedacht, jetzt dreht mir jemand was an. Ja, also in der Tonalität, was ChatGPT geändert. Und das ist ja auch tatsächlich der Fall. Es suggeriert eine eigenständige Leistung, wo nichts anderes da ist als eine Kompilation. Also im Grunde genommen ist es ein besseres Google, wenn es überhaupt besser ist, ich zweifle ja daran, dass sich aus verschiedenen Quellen, die zugänglich sind in diesen großen Datenbanken des Internets, bedient, um ihnen vorzugaukeln, dass sozusagen jetzt gerade eine Idee originell durchgeführt wurde.
Diese Redundanz, die Sie erwähnen, kommt noch in einem anderen Satz ziemlich deutlich hervor. Da heißt es nämlich, wir müssen den Mut haben, anders zu denken, um die Zukunft aktiv zu gestalten. Das ist Laberababer, möchte man sagen. Genau. Sie haben überraschend reagiert. Damit hat ChatGPT nämlich nicht gerechnet. Ich habe ChatGPT gesagt, ich habe Wolf Lotter diesen Text vorgelesen. Wie hat er reagiert? ChatGPT sagt, Wolf Lotter könnte auf deinen Text mit Zustimmung und Anerkennung reagiert haben. Er würde wahrscheinlich die Klarheit und Prägnanz des Essays schätzen. Das tun Sie ja gerade nicht.
Nein, das tue ich gerade nicht. Das tue ich gerade nicht. Wobei es natürlich die Täuschung, und ich glaube, das sind wir wirklich im Kern dieser Geschichte, die Täuschung nur erkannt wird, wenn man kritisch zweifelt und sich an Kleinigkeiten aufhängt. Da darf man durchaus ein bisschen misstrauischer sein, als wir es heute sind bei vielen Dingen. Und das übt, was immer Fälschungen und Betrug aufgedeckt hat, Zweifel, konstruktiver Zweifel. Das ist sozusagen die einzige Waffe, die wir haben, wenn wir jetzt ein gefälschtes Video sehen, uns die Frage zu stellen, kann es sein? Ja? Kann es sein, dass das und die dazugehörigen Meldungen richtig sind? Kann es sein, dass jemand das gesagt hat? Und nicht immer, das macht die Sache natürlich schwierig, ist die Antwort sofort klar, wenn man das fragt. Aber wenn man das nicht tut, dann glaubt man an sämtliche Wunder, die sich mittlerweile ereignet haben in der Menschheitsgeschichte. Ich habe immer das Bild von mir, also meine Vorfahren sind Österreicher, kommen aus einem sehr ländlichen Bereich, aus dem Ennstal. Das ist sehr eng, schön, aber eng und sehr bäuerlich. Und tatsächlich hat der Urgroßvater, wenn er in die Kirche gegangen ist, Katholiken, und er sah diese Gipsdaube vom Altar runterbaumeln, mir gesagt, das ist der Heilige Geist. Also die wirklich nicht der Stellvertreter, nicht das Symbol des Heiligen, das ist der Heilige Geist. Und wir wissen ja, man kann dazulernen und sagen, das ist eine billige Darstellung von etwas, was das bedeuten soll, ohne jemandem die Spiritualität zu nehmen. Aber das zu erkennen, dass es nicht der Realität entspricht, dass hier an einer Schnur der Heilige Geist hängt, ich glaube, das könnten wir doch eigentlich auch üben, oder?
Und dieses Üben macht man über Fragen, habe ich jetzt bei Ihnen mitgenommen. Deshalb habe ich, letzter Punkt dieser Spielerei, ChatGPT noch eine Frage gestellt. Eine ganz einfache Frage, auch angelehnt an Ihren Buchtitel. Ich habe einfach nur geschrieben, echt jetzt? Und die Antwort war, es ist natürlich schwierig, mit absoluter Sicherheit zu sagen, wie Wolf Lotter genau reagiert hätte. Aber er könnte folgende Aspekte besonders hervorgehoben haben. Übereinstimmung mit seinen Ideen, Klarheit und Prägnanz, potenzielle Ergänzungen etc. etc. Das heißt, ChatGPT ist da nicht totzukriegen an der Stelle. Die ChatGPT, die künstliche Intelligenz, hat Antworten immer parat. Aber Sie predigen sich mit Fragen intensiv mit Dingen auseinanderzusetzen und die Antworten dann auch nochmal zu hinterfragen. Genau das, was ChatGPT nicht tut.
Ja, also es gibt ja ein Merkmal, des Betrugs, der immer sagt, ich bin kein Betrüger. Ja, und auch nicht zweifelt und nicht stottert und auch nicht überlegen muss, sondern diese Antwort immer blitzschnell hat und strukturiert. Womit haben wir es denn zu tun? Plattformökonomie bedeutet, ich bediene mich des Wissens und der Arbeit anderer Leute und verkaufe es, indem ich diese Leute enteigne. Das klingt jetzt sehr revolutionär, aber tatsächlich ist das die schlicht und ergreifende Realität. Das ist das, was auf YouTube jeden Tag passiert. Sie machen dort einen Film, stellen den rein, ja, sind der geistige Urheber dieses Produkts und YouTube verdient damit Geld. So einfach ist das. Und es ist ein bisschen wie dieses Zaunstreichen bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Diese Episode, wo Tom von seiner Tante Polly, glaube ich, verdonnert wird zum Streichen des Zauns, nachdem er wieder irgendwas angestellt hat. Und dann die großartige Idee, statt also mit seinen Freunden schwimmen zu gehen oder zu spielen, und dann hat er die großartige Idee, nachdem er etwas überlegt, als seine Freunde auftauchen, sich pfeifend und fröhlich vor diesen Zaun zu stellen und zu sagen, ah, das ist da toll, ja, wie schön ist es, diesen Zaun zu streichen, was seine Freunde dazu animiert zu sagen, ich gebe dir einen Apfel, lass mich auch mal. Und dann kommt einer nach dem anderen, der eine hat 50 Cent dabei oder so. Und am Ende des Tages hat Tom eine volle Tasche und einen gestrichenen neuen Zahn. Und die anderen sind ganz glücklich, dass sie dieses tolle Erlebnis gehabt haben. So funktionieren soziale Netzwerke, so funktionieren alle Plattformen und so funktioniert natürlich auch ChatGPT. Weil ChatGPT sagt Leuten, die jetzt keine drei Zeilen schreiben könnten, warum auch immer, weil sie es nicht geübt haben. Man muss ja auch schreiben, muss man üben, so wie Klavier spielen. Ja, ist ganz einfach. Sie sind nicht nur Talent oder Genius. Und die es bisher nicht gemacht haben, plötzlich in die Lage zu versetzen, etwas zu schreiben, was sie sonst nicht schreiben hätten können, schon gar nicht in der Zeit. Und dann hat man so das Gefühl, also die Muse hat mich zwar nicht geküsst, aber sie hat mir kurz über den Kopf gestreichelt. Und jeder Mensch ist eitel genug, um sich sozusagen, ich habe noch eine Fähigkeit, jetzt bin ich intellektuell noch schöner. Und wo leben wir denn? Wir leben in einer Welt, in der wir materiell recht viel haben. Dann gibt es Georg Frank, Aufmerksamkeitsökonomie, ja. Selfie machen, schön sein die ganze Zeit für andere. Und jetzt gibt es sozusagen auch noch dieses diesen intellektuellen Bonus, der bisher ja allen verwehrt war. Jetzt schauen alle aus wie Models im Internet, weil sie sich so herrichten und fotografieren. Und jetzt kommt der nächste Step. Jetzt möchten alle Einstein sein, ja, weil ChatGPT ihnen das sozusagen nahelegt. Und wenn ich ChatGPT sage, erklär mir mal kurz die Relativitätstheorie, dann stehe ich eben nicht da und sage, ja, okay, es muss ein bisschen mehr sein als E ist mc Quadrat. Ja. Ja. Und das ist das Gefährliche daran. Ja. Es bedrückt die Leute, indem es ihnen schmeichelt, die alte Geschichte.
Ich fand den Punkt des Konformismus in Ihrem Buch wirklich sehr, sehr treffend. Und ich finde es spannend, wie Sie jetzt die Ideen quasi beim Reden entwickeln. Ich würde jetzt aber Sie trotzdem gerne noch mal bitten, dass wir das Original hören, ja, den wahren, echten, ja, Wolf Lotter, ja, dass Sie mal zwei Sätze tatsächlich vorlesen. Wie schreibt, wie denkt der echte Wolf Lotter? Konformismus.
Sehr gern.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Ich finde es spannend, wie Sie über das Thema Mitmachen, über das Thema Nachdenken, Originalität schreiben und auch immer wieder Originale zitieren. Und zwar nicht nur Sachbücher, sondern Sie haben auch an mehreren Stellen, merkt man wirklich Ihre Liebe für bestimmte Theaterstücke, Death of a Salesman zum Beispiel, oder auch, wo wir gerade beim Thema Konformismus oder Opportunismus sind, von Haschek, die Abenteuer des braven Soldaten Schweig. Was hat Sie an diesem Buch so fasziniert, dass Sie es auch hier in echt zitiert haben?
Also der Schweig ist ja eine Figur, die scheinbar ein Konformist ist, scheinbar so tut, dass er immer sozusagen dabei ist, aber tatsächlich dadurch aber auch das umdreht, sozusagen diesen Konformismus, von dem ich gerade gesprochen habe, umdreht in ein Überleben und auch in ein Durchschauen anderer. Weil alle Figuren, mit denen er konfrontiert wird, sind ja die tragischen Figuren. Er ist ja nicht die tragische Figur. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen. Im Ersten Weltkrieg, der brave Soldat Schweig, ein, glaube ich, Hundefälscher, der also Hunde umbastelt zu Rassehunden. Das ist sein, also zuerst klaut und dann also aufbürstet, um sie verkaufen zu können. In Prag wird durch missliche Umstände eingezogen. Er ist ihm nicht recht, weil das natürlich eine Art Geschäftsstörung ist. Und dann erlebt er in vielen Stationen den Ersten Weltkrieg, diesen Wahnsinn des Ersten Weltkriegs, und wurstelt sich immer so durch, indem er also eigentlich immer sagt, jawohl, das machen wir. Und eigentlich dann das Gegenteil tut. Und er ist am Ende des Kriegs ein Überlebender. Nicht? Also das ist ja das Interessante. Das heißt, dass das ist ein positives Beispiel eigentlich für jemanden, der sich scheinbar anpasst, aber tatsächlich immer wieder hartnäckig Widerstand leistet gegen das, was gesagt wird, sei es die Vaterlandsliebe, sei es die Feindbilder, sei es die Aufrufe, andere zu hassen, sei es zur Waffe zu greifen oder auch diese Hierarchie zu glauben, die es im Kaiserreich gegeben hat. Also das hat mich immer fasziniert, dieser normale Mensch, der Charakter hat.
Das Thema Vorstellungskraft, auch ein wunderbares Wort, ist auch etwas, was Ihr Buch durchzieht. Und das geht auch immer einher mit dem Thema Realität. Und ein Zitat, was Sie an zwei oder drei Stellen dieses Buchs aufbringen, ist von Philipp Dick, nämlich dass Realität das ist, was nicht weggeht, selbst wenn man nicht dran glaubt. Ja. Und Philipp Dick ist ein begnadeter Science-Fiction-Autor. Sie haben ihn auch zitiert. Was hat es mit dem Realitätsbegriff auf sich und vor allem, warum verwenden Sie den aus der Science-Fiction?
Ja, also es gibt, sehr ganz interessant, weil Science-Fiction-Leute eine starke Affinität zu Naturwissenschaften haben. Ja, und ich habe auch eine starke Affinität zur Naturwissenschaft gewonnen, sozusagen. Weil es tatsächlich, wenn wir über Realität reden, gibt es eine Realität der Naturwissenschaften und der Naturgesetze. Das ist die Wahrheit sozusagen dieser Welt. Und alles andere interpretieren wir als Wahrheiten oder wir passen sie sozusagen uns an, was sie nicht schlechter macht, aber man muss wissen, wo der Unterschied liegt. Nicht? Also, und diese Realität, die nicht weggeht, wenn man nicht daran glaubt, ist ein wunderbares Bild für so viele Dinge, für die Frage verschleppte Transformation in den Unternehmen, nicht mehr innovativ sein, glauben, man ist sowieso der Beste, alle anderen kommen da nicht mit. Das Ignorieren von Entwicklungen und Kulturen, das Ignorieren der Klimaveränderung, das ist ja auch sehr populär. Man braucht sie eigentlich nur sagen, da ist ja noch gar nichts passiert, es ist ja Sommer, es ist ja warm, was soll's? Es ist immer warm gewesen im Sommer, oder? Also diese Dinge, alle Erkenntnisse der Wissenschaft negierend, sagen, es geht mich nichts an. Also dieses Grundverhalten, ich glaube bei Zweijährigen gibt es das, habe ich mir sagen lassen von jemandem, der davon was versteht, Entwicklungspsychologin. Bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr machen Kinder ja diese Geschichte, wenn sie sich die Augen zuhalten, glauben sie auch, dass sie nicht gesehen werden. Und das ist das, was die ehemaligen Industriestaaten im Westen auch tun. Das machen sie in Amerika, das machen sie in Deutschland, das machen sie in Frankreich, das machen sie in England, das machen sie in Italien und so weiter und so fort. Ja? Also sehr, sehr vielen Ländern. Und China natürlich auch und in Russland sowieso. So, also das sind Dinge, die permanent passieren auf unterschiedlichen Level, wo sich Gesellschaften kollektiv einreden, es wird schon wieder. Und das verhindert natürlich jede Form von konstruktiver Arbeit an positiver Veränderung. Ja? Weil wenn ich sage, alles nicht so schlimm, meine ich damit ja, wir tun jetzt mal nichts, wir legen die Arbeit nieder. Ja? Übrigens, Utopisten und Visionäre machen das auch. Weil dann haben wir gesagt, ja, bräuchten wir eine Vision, eine Utopie, sage ich, ja, die machen das genauso. Ein Utopist sagt dir, wir machen das nicht jetzt, sondern wir machen das in 20 Jahren. Oder in 20, 30 Jahren wird es eine blühende Zukunft geben. Dafür müsst ihr jetzt ein bisschen leiden und meiner jeweiligen Gemeinschaft beitreten. Aber dann wird es schon. Und ich bin dafür, dass wir sachlicher, geerdeter werden, dass wir sagen, was ist denn da, dass wir Inventur machen und sagen, was haben wir denn? Positiv am Konto und was machen wir draus, damit sich die Lage und auch unsere Stimmung bessert. Das ist etwas völlig anderes. Also das Wiederfinden sozusagen unserer Originalität, unserer Eigenheiten im positiven Sinne, nicht im ausgrenzenden, sondern im inklusiven Sinne.
Wir Menschen haben ja nicht nur Eigenheiten, sondern wir haben Interessen. Mhm. Diese Interessen sind zum Teil berechenbar, die sind auch steuerbar. Mhm. Und ein Thema, was uns beide zusammengebracht hat, ist das Thema der Public Relations, nämlich der Beziehung zu den Öffentlichkeiten. Ja. Ja. Und da gibt es ein anderes wunderbares Buch, auf das Sie sich auch intensiv beziehen, heißt Propaganda von Edward Bernays. Und Bernays hat sich mit den Interessen und Engineering of Consent, das heißt, wie kann man Zustimmung erreichen, intensiv auseinandergesetzt. Was fasziniert Sie an diesem Menschen und an dem Buch Propaganda?
Also an Edward Bernays, der übrigens der Neffe von Sigmund Freud war, der Teil der Freud-Familie, die nach Amerika ausgewandert ist, Ende des 19. Jahrhunderts, seine Schwester Anna und sein Schwager. Bernays hat die lautesten Motive, die Leute anzulügen und zu manipulieren. Nicht? Die lautesten Motive, also er würde das mit dem Anlügen weit von sich werfen, aber er hat natürlich so Dinge erfunden wie das American Breakfast, das typische amerikanische Frühstück aus Speck und Eiern, das es vorher nicht gab, um den Schlachthöfen in Chicago einen gewissen Zulauf zu versorgen. Also das ist ganz interessant. Da hat das Ding konstruiert. Das hat vorher niemanden interessiert, Speck zu braten und Eier aufzuschlagen und zu sagen, das ist das typische amerikanische Frühstück, ist einer der großen Propagandaerfolge von Edward Bernays. Oder ganz interessante Geschichte, Bernays ist es gelungen, große Teile der weiblichen Amerikaner, der Amerikanerinnen in den 20er und 30er Jahren zum Rauchen zu überreden, mit dem Argument, es sei ein Akt der Emanzipation zu rauchen. Und nachdem, und das ist ja durchaus geschickt, nachdem man ihnen jetzt schon wieder ihre Rolle weggenommen hat, die sie ja im Ersten Weltkrieg hatten, weil sie ja gearbeitet haben und eine höhere gesellschaftliche Rolle gespielt haben und nicht mehr nur an den Herd gebunden worden sind, sagt, rauch doch wenigstens und mach das zum Ausdruck, dass das funktioniert. So läuft das. Also das kommt uns sehr bekannt vor aus vielen Dingen, die die Politik übernommen hat. Die hat unglaublich gelernt. Goebbels war ein unglaublicher Fan von Bernays. Ja. Das hat ihn auch nicht interessiert, dass er jüdischer Herkunft ist. Ja. Er hat also alles von dem verschlungen und gelesen. Und nicht nur der, sondern im Grunde genommen, wir kennen ja die BR beide, so ein großer Stichwortgeber für das Gewerbe und natürlich auch für die Politik. Und gleichsam hat er gesagt, ich tue das ja nicht, um die Leute zu manipulieren, aber der Mensch an und für sich ist zu dumm. Ja? Die Gemeinschaft ist zu dumm, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Deshalb muss ich ihr ein Angebot machen. Und dieses Angebot mache ich ihr durchaus im Sinne der Verbesserung ihres Lebens. Also ich tue all das, damit es den Leuten besser geht. Und das ist die Aufgabe der Führung, wie Bernays das auch formuliert, die Aufgabe der Führung, ist im Grunde genommen die Leute dahin zu manipulieren, wo sie vielleicht gar nicht hinwollen, sondern aber wo sie hingehören. Also die Verbesserung der Welt durch den freundlichen Tyrannen ist ungefähr auch so ein Modell, nicht? Das ja genauso funktioniert. Und ich kenne nicht wenige Berufspolitiker, die genauso denken heute. Ja?
Sie haben zwei interessante Stichworte eben verwendet, die Emanzipation und die Manipulation. In beiden Begriffen steckt die Hand. Manipulieren kommt von händisch bearbeiten, genau. Und die Emanzipation ist die Befreiung aus fremden Händen. Ja. Und damit komme ich zum nächsten Thema. Sie sehen, wie viel in diesem Buch und auch hier in dieser Bücherei steckt. Richard Sennett, Handwerk, auch ein Buch, das Sie fasziniert hat, das Sie auch intensiv besprechen. Was hat es mit dem Handwerk auf sich?
Handwerk ist einer der Dinge, wo wir sagen, das ist eigentlich hat mit Wissensökonomie und Wissensgesellschaft, mit der ich mich beschäftige, also mein Haupt, das habe ich noch nicht gesagt, Hauptthema ist immer der Wandel von der industriellen Gesellschaft zur Wissensökonomie und zur Wissensgesellschaft. Und das hat zu tun mit Massengesellschaft, Abschied von der Massengesellschaft hin zu einer personalisierteren Gesellschaft. Abschied von Lehrmethoden, die einheitlich sind, die nicht mehr die ganze Rolle spielen, so wie sie sie heute noch spielen oder viele Jahrzehnte in der Industrialisierung gespielt haben, hin zu einer persönlicheren und individuelleren Sichtweise, zur Erfahrung, zu Know-how. Das heißt ja im Englischen tatsächlich Knowledge Society bei Peter Drucker, ja, was nicht wörtlich mit Wissensgesellschaft eigentlich zu übersetzen ist. Also was wir in Europa und insbesondere im deutschsprachigen Raum unter Wissen verstehen, ist ja oft Schulwissen, Universitätswissen, angelesenes, reproduzierbares Wissen. Gemeint ist aber eine solide Mischung aus Grundwissen, die man an Schulen und Universitäten erwirbt, plus, und das ist der eigentliche Mehrwert sozusagen des Wissens, der eigenen Erfahrung und des Umgangs, des unverwechselbaren Umgangs mit diesem Wissen, das dann wieder Neues schafft und Unterscheidbarkeit schafft. Ja, es klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber in Wirklichkeit, was kann jede und was kann jeder Einzelne? Also der Talentbegriff spielt eine große Rolle. Womit wir beim Handwerk wären. Die meisten Leute glauben, Wissensarbeitende sind dann irgendwelche Akademiker oder Leute, die den ganzen Tag so wie unser eins, wir alle über Büchern oder über Dateien hängen und irgendwas reinklopfen. Wissensarbeiter sind Leute, die in der Lage sind, ihre Arbeit so zu können, dass sie eigentlich besser gemacht wird, als es ihr Chef könnte oder auch ihr Auftraggeber könnte. Sie stehen für ihr Werk oder anders gesagt, sie sind selbstbestimmt darin. Selbstständige, Selbstbestimmte. Und ich teile mit Sennett sozusagen vollkommen diese Einschätzung, dass wir gerade im Handwerk das am stärksten sehen. Und deshalb ist das Handwerk, das behaupte ich, einer der letzten soliden Bastionen der Wissensarbeit in einer Welt, die immer konformistischer wird, weil wir natürlich auch an den Universitäten, Bologna-Prozess und ähnliches, immer mehr Konformismus erzeugen, immer mehr Einheit erzeugen. Und Handwerker, gute Handwerker sind noch die Letzten, die sagen, und das wächst übrigens auch noch, das sterben nicht aus, die sagen, ich mache das auf meine Art. Und es gibt niemanden, der mir da reinredet. Das ist ein Merkmal, das ich unglaublich schätze. Also diese Autonomie der Arbeit, die wir bei Handwerkern sehen, und die was mit der Meisterschaft zu tun hat, wiederum, also einem alten Begriff, ja. Meister waren ja immer die, die etwas getan haben, was jemand anderer nicht tun kann, was in ihrer Originalität, in seiner Originalität unverwechselbar war. Und das ist reine Wissensökonomie. Und aus der wächst Innovation und aus der wachsen Problemlösungen. Ja?
In Ihrem Buch steckt auch Musik drin, nämlich Nick Cave, zitieren Sie auch. Im Übrigen, wenn Sie sich fragen, warum ich hier aus der Tüte Bücher ziehe, das hat damit was zu tun, dass es eine wunderbare Aktion der Stadtbibliothek gibt, die ja dann demnächst hier zumachen wird. Die haben nämlich ganz viel Wissen in Tüten reingesteckt und dann kann man sich zu Hause überraschen lassen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Lesetipps Ihnen mitgeben, damit die Bücher hier nicht im Sommer rumstehen und sich einsam fühlen. Das war der Marketing-Blog. Herr Lotter, Nick Cave ist jemand, der Sie am Abschluss des Buchs auch intensiv beschäftigt. Warum?
Nick Cave hat eine Zuschrift von einem Fan bekommen, wo ihm der Fan gesagt hat, du schau mal, ich habe jetzt mal einen typischen Nick Cave-Song mir von der künstlichen Intelligenz schreiben lassen. Und es hat ihm geschickt. Und ja, oberflächlich ist es sozusagen dann, ja, stilistisch, denkt man so, ja, könnte von Cave sein, aber es fehlt etwas. Und Cave war sehr empört darüber, dass das getan wird, weil er gesagt hat, du hast nichts verstanden von kreativen Prozessen. Ich fasse jetzt, kompensiere das sozusagen jetzt. Kreative Prozesse bestehen nicht nur aus Können, aus glattem, eleganten, geschliffenen Erfolg. Sie bestehen aus Fehlern, aus Irrtümern, aus Scheitern. Sie sind das Echo, glaube ich, hat er gesagt, eines Lebens, das auch gelitten hat, das was erlebt hat und das sich in dem, was man schreibt, an Musik und an Text, abbildet. Das sind unsere Eigenheiten, das, was wir erlebt haben. Und die KI erlebt nichts. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Dinge, die wir nie vergessen dürfen. Selbst diese schwache KI, die eine Gauner-KI ist, technisch gesehen, ja, eine Halluzination, wie die Techniker das nennen, tatsächlich, das heißt ja tatsächlich so, also diese halluzinierende KI, selbst die ist sozusagen nichts wert, weil sie nichts erlebt hat. Sie kann sich nur Erlebnisse von Menschen leihen und die kompilieren und sie als die eigene ausgeben. Und das ist schon eine Übertreibung, weil es gibt es ja nicht, sie gibt es ja nicht als die eigene aus, sondern die Informatiker, die dahinter stecken, die Menschen, die solche Systeme entwickeln, konstruieren eben diese Technologie so, dass sie so tut, als ob. Es ist ein Potemkinsches Dorf. Und Menschen sind keine Fassaden. Also Menschen sind sozusagen, und das ist das, was Cave so in den Vordergrund stellt, an Menschen merkst du auch, dass sie nicht perfekt sind. Das ist ein sehr banaler Satz und das ist ja das Geniale an Kunst, das Geniale an Büchern, das Geniale an Literatur, auch das Geniale der Forschung. Ja? Also wenn man sich anschaut, wie viel man sich voranirrt in der Forschung und wie viel man durch Zufälligkeit, durch offene Neugier miterfindet, miterkennt in diesem Prozess, das kann ein geradliniger technologischer Prozess nicht leisten.
Aber das Kopieren ist ja ein geradliniger Prozess. Ja. Weil damit haben wir uns heute Abend noch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Ja, genau. Das ist nämlich der letzte Begriff hier in Ihrem Untertitel, in einer Welt der Kopien. Ja. Und da würde ich Sie auch bitten, etwas aus Ihrem Werk vorzulesen. Ja. Sie beschäftigen sich ja auch intensiv mit China, das ja für Kopieren bekannt ist. Und da gibt es auch ein Kapitel über Shanghai, das es mir und Ihnen auch sehr angetan hat. Und da würde ich Sie bitten, dass Sie das einfach vorlesen.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Herr Lotter, an der Stelle möchte ich einhaken. Was mir immer durch den Kopf ging, ist, was hat Ihnen den Impuls gegeben, dieses Buch zu schreiben? Ist Ihnen was geklaut worden, ein Fahrrad oder, keine Ahnung, Text, Baustein? Was bringt einen dazu?
Es wird ständig was geklaut. Nein, es ist tatsächlich eine theoretische Feststellung, die sich aber in der Praxis millionenfach wiederholt jeden Tag. Dass wir glauben, dass wir, weil wir Teil einer Kopiergesellschaft sind, in der Massenprodukte hergestellt sind, auch die geistigen Eigentümer dieser Produkte sind. Also ich beschäftige mich immer mit dem Wesen, ich sage von der Religion der Industrie, weil es in Deutschland ist es mindestens eine Religion, es ist eine Religionsgemeinschaft. Und da haben wir ein Original, das ich nehme, das Glas hier, als Vorlage. Das ist einmal da und es ist bis zur Industrialisierung, bis zur Maschinisierung ein Glas. In der Industrialisierung wird es zur Vorlage, zum Muster, zum Ausgangspunkt für Kopien. Und es suggeriert den Menschen, die das kriegen, dass dieses Glas millionenfach existiert, weil die Kopien dieses Glases millionenfach existieren und dass es keine Rolle mehr spielt, ein Original zu besitzen. Einerseits. Andererseits, reiche Leute, gebildete Leute fangen genau in diesem Moment an, Originale zu sammeln, wie in der Kunst beispielsweise. Das hat mich immer fasziniert. Also mit dem Aufstieg der Industrie passieren zwei Dinge. Massenhaft können Konsumartikel erworben werden, was ja den Aufstieg der Industrie erst sichert. Und das Original ist nichts mehr wert. Nicht? Also Porträtmaler gehen pleite, weil es ja Fotografen gibt, die beliebig viele Fotos herstellen können. Dann kommt die Druckerpresse dazu und irgendwann einmal werden die auch wieder arbeitslos, also Offsetdruck dazu, der diese Fotos gut darstellen kann. Dann werden die arbeitslos und so pflanzt sich das mehr oder weniger fort. Und unterdessen sind die Leute, die diese Industrialisierung vorantreiben, die großen Fabrikanten, Leute, die sofort ansammeln, Originale zu sammeln aus der Kunst, aus der Kunstgeschichte. Ja, also sie tun das, was im Mittelalter der Reliquienhandel gemacht hat. Nicht? Also der Herrscher hat gesagt, wenn ich mir das aneigne, den Knochen von der heiligen Maria, dann bin ich Teil des Wunders, das der Welt widerfahren ist. Oder so ähnlich. Ja, und dann nebenbei war das noch ein sehr wertvoller Gegenstand, mit dem man Handel treiben konnte. Und so ähnlich sozusagen machen das dann die reichen Leute. Wenn es nur etwas nur einmal gibt, dann ist es exklusiv. Also es ist schon diese beginnende Aufmerksamkeitsökonomie, wo man sagt, alles, was einzeln da ist, ist besonders wertvoll. Theorie der feinen Leute, Veblen, ja, großartige Beobachtung, wenn Leute anfangen, die eigentlich sich vorwiegend mit Maschinen und Massenproduktion auseinandergesetzt haben, plötzlich einen auf fein machen. Ja, in diesem Gilded Age der amerikanischen Industriekapitäne, reicher als das alte Geld, viel mehr Geld. Ja, und plötzlich fangen die an, Salons zu geben, Musikkonzerte. Und manchmal stehen die so wie fremd daneben, schreibt Veblen, weil sie eigentlich sich das aneignen wollen und sagen, wir haben Geschmack, wir haben Stil und wir haben Dinge, die es nur einmal gibt. Das ist die Grundlage des Kunstmarktes. Also das hat mich einfach interessiert, diese Diskrepanz. Und wenn man diese beiden Dinge gegenüberstellt, heißt das, die Leute, die sich's leisten können, haben Originale und die anderen haben Kopien. Und was als politisch daraus folgt und gesellschaftlich und kulturell daraus folgt, ist, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in der der Unterschied zwischen Kopie und Original für die meisten Leute, für die meisten Verbraucher, übrigens auch ein sehr verräterisches Wort, überhaupt keine Rolle mehr spielt.
Wieso ist Verbraucher ein verräterisches Wort?
Weil sie etwas verbrauchen sollen, damit sie das nächste verbrauchen können. Ja? Also ich bin kein Konsumkritiker alten Schlages sozusagen, aber man muss wissen, warum das so heißt. Also ein Verbraucher ist jemand oder eine Verbraucherin soll gefälligst, ja, sich heute etwas kaufen und morgen etwas kaufen. Also sie sollen sich jetzt einen Computer kaufen und in spätestens 2 Jahren den nächsten oder die nächste Uhr oder das nächste Handy. Ja? Und da gibt es übrigens das große Missverständnis, dass wir Digital Natives hätten. Ja, wo man sagt, die Leute, die mit der Digitalisierung geboren sind, das sind die, die Digitalisierung machen und können. Nein, die kaufen alle Jahre mal ein Handy. Das sind Verbraucherinnen und Verbraucher. Und man muss das mal klar sehen, was da eigentlich passiert. Es ist nicht ein neues Level des Wissens und des Können und des Selbstgestaltens, sondern es ist ein neues Level des Verbrauchens. Ja, also die Maschine, je mehr über Nachhaltigkeit geredet wird, je mehr über Authentizität gesprochen wird, desto weniger ist im Raum und je weniger ist am Markt.
Aber hier ist wahnsinnig viel im Raum in der ganzen Bibliothek und Ihr Motto, das habe ich auch vorhin schon mitgenommen, ist, lest die Originale.
Ja.
Was fasziniert Sie an Büchern, die 30, 40 Jahre alt sind? Sie haben ja verschiedene auch zitiert. Wir haben vorhin über Stefan Zweig gesprochen. Was fasziniert Sie daran?
Mich fasziniert an den Klassikern des 19. und 20. Jahrhunderts bis etwa, ich sage es jetzt mal grob, 1990, egal ob Sachbuch oder Belletristik, dieses noch nicht so ausgeprägte Denken in kurzfristigen Marketingstrategien. Mhm. Also hinter den Texten steckt jetzt nicht sozusagen, wie skandalös ist mein Buch oder wie spektakulär in dieser Situation, wie schnell runtergehauen ist dieses Buch, um es schnell in die Bestsellerlisten zu treiben, was keine große Kunst ist übrigens, wenn man die Hintergründe kennt. All diese Dinge haben keine Langfristigkeit und keine Tragfähigkeit mehr. Und es war bei Zweig natürlich anders, der ein großer und scharfsinniger Denker war. Wenn Sie die Welt von gestern lesen, heute, wissen Sie, wo wir heute sind. Es ist 100 Jahre alt, glaube ich, fast schon. Nicht ganz, aber fast. Also ein sehr stabiler Blick auf die Welt in Krisenzeiten und ein sehr stabiler Blick auf alt und neu in dem Zusammenhang. Und wie Menschen es immer wieder gelingt, die Realität, nicht die Realität zu sehen, also die Realität, nicht an die Realität zu glauben, weil sie etwas anderes glauben wollen, weil es schöner ist, sozusagen, sich etwas vorzumachen. Das sind große und wichtige Bücher, weil sie uns erinnern, was wir tun. Alle, ausnahmslos. Ja? Also auch die Autoren solcher Bücher wie mich. Es gibt eine permanente Ermahnung, sozusagen, darüber nachzudenken. In den 60er Jahren hat man das Bewusstsein genannt, und das ist nicht so falsch. Also mach dir bewusst, was du tust. Mhm. Denke darüber nach, was du tust. Und das hat eine ungeheure Kraft offensichtlich und eine nicht mehr wegzuwischende Kraft.
Ja, richtig, im Bewusstsein steckt ja das Wissen, und Wissen bedeutet, ich habe gesehen.
Ja.
Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfassen könnte heute Abend, Ihr Plädoyer ist lesen, etwas sehen und dann mit anderen darüber in den originalen Austausch gehen, um so gemeinsam etwas zu kapieren und nicht zu kopieren.
Ja, ganz wunderbar gesagt.
Wunderbar. Dann würde ich Ihnen für den Moment danken und dann sagen, dass wir hier in den Austausch treten können, beziehungsweise den Podcast hier enden lassen.
Vielen Dank.
Danke.